Moin Moin und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs-Podcast. Wir haben verloren. Das habe ich lange nicht mehr gesagt. Und trotzdem sind wir natürlich noch Super Bowl-Champion. Das wird noch ein bisschen andauern und das können wir auch wiederholen. Trotzdem muss man nach dem Spiel heute Nacht sagen, boah, da ist man noch weit weg von der Super Bowl-Form, da ist man weit weg von der Playoff-Form. Ich bin hier mit Marius und heute werden wir, glaube ich, über ein paar etwas ernstere Themen sprechen müssen, ne Marius?
Moin Daniel, moin an euch da draußen. Ja, willkommen zur Therapiesitzung im Das Kingdom Podcast. Hätte nicht gedacht, dass wir schon in Woche 1 hier sind und darüber sprechen müssen. Aber so ist das nun mal, ne? Also Super Bowl steht jetzt im Regal und ein neues Jahr hat angefangen. Und ja, manche Probleme sind neu, manche Probleme aber alt und wir versuchen jetzt mal in den nächsten Minuten, vielleicht auch Stunden werden es vielleicht nicht werden, aber wir versuchen auf jeden Fall mal ein bisschen aufzuarbeiten, was da heute Nacht alles so schiefgelaufen ist.
Genau, bevor wir damit anfangen, noch kurz der Hinweis. Sonntag ist die RTL Kickoff Party in Frankfurt. Marius und ich werden beide da sein. Fabi leider nicht, der verweilt noch in den USA in Kansas City und hat das dramatische Ende gestern live im Stadion erlebt. Ich glaube, trotzdem eine Erfahrung, trotzdem besonders, aber ich möchte keine Niederlage der Chiefs im Stadion sehen.
Nee, schwierig. Ich habe mich auch gewundert, dass er noch Stimme hatte, um ein Video danach aufzunehmen. Also meine, bin ich ganz ehrlich, die wäre weg gewesen. Das weiß ich mit Sicherheit.
Genau. Ich würde gerne anfangen und über die Situation von Chris Jones und Travis Kelce. Aus unterschiedlichen Gründen waren beide nicht dabei. Ich habe bei beiden ein sehr anderes Gefühl. Wir haben ja vor, ich weiß es gar nicht mehr, wie lange es her ist, 2 Monate darüber geredet, wer von beiden ist wichtiger für die Chiefs. Ich glaube, die Frage ist nach gestern, und da lag ich falsch, da kann ich ganz klar sagen, hat mich gestern überzeugt. Chris Jones wurde gut ersetzt. Chris Jones hat für mich eigentlich eine, wie soll man sagen, schlechte Figur abgegeben. Wirklich auf beiden Seiten diese Agenten, die Katz Brothers, die aussahen wie die italienische Mafia. In der Mitte, ganz ehrlich, wenn ich Holdout mache und sage, davor, 2 Tage davor sage, hey, ich will hier irgendwie nicht interferieren, ich will hier nicht stören, ich versuche hier sozusagen die Leute alleine arbeiten zu lassen, sonst würde ich ein Hold-In machen, dann, ey, ganz ehrlich, geh nicht zum Spiel, mach da keine Show, setz dich da nicht hin. Es war für mich unangenehm. Chris Jones beim Spiel zu sehen, da irgendwie aufzutauchen, während seine Brothers, wie er sie nennt, da unten darum kämpfen, dass die Chiefs einen ordentlichen Saisonstart machen. Sorry, finde ich unpassend. Und die Katz Brothers können nette Typen sein, können sich super für den Spieler einbringen. Aber ich war etwas schockiert, etwas genervt und würde mir wünschen, dass die vielleicht ein bisschen weniger provokant auftreten. Auf der anderen Seite, Travis Kelce, verletzt, ist natürlich auch ohne Uniform unten am Spielfeld dran, klatscht die Spieler ab, ist der Erste, der irgendwie dann die Leute wieder anfeuert, wenn ein Fehler passiert worden ist. Und muss man ehrlicherweise sagen, war in dieser Offense wirklich, also ich habe lange nicht mehr gesehen, dass eine Offense so ein anderes Gesicht zeigt, wenn ein Spieler nicht mehr da ist. Also Travis Kelce, eine riesige Bedeutung für die Chiefs. Viel, viel größer als Chris Jones, die Aktion hat. Vielleicht konnte man sich darauf vorbereiten. Vielleicht war die Chris Jones-Verletzung dann problematischer, weil man nicht so viel Zeit hatte, dann wirklich damit umzugehen, zu überlegen, wie man das gelöst bekommt. Aber Travis Kelce hat gestern in der Offense an allen Ecken und Enden gefehlt. Ich glaube, dass wir mit ihm dieses Spiel relativ entspannt gewonnen hätten. Wie siehst du es, Marius?
Ja, absolut. Also ich kann nur noch mal auf das, was ich damals in dieser 25 wichtigste Chiefs-Spieler-Aussage auch gesagt habe.
Tu mir jetzt noch weh dafür.
Ich möchte jetzt nicht so viel Salz in die Wunde streuen. Das hat mir gestern genauso weh getan, das hart zu realisieren, in der härtesten Form eben untermauert zu bekommen, dass unsere 87 einfach super schwer zu ersetzen ist. Und das liegt eben an seiner Rolle, die er in der Offense hat. Auf allen möglichen Seiten im Playbook hat die 87 einen unfassbar wichtigen Beitrag. Wenn er Target ist, dann fängt er die Dinge auch meistens. Hatte vergangene Saison, ich habe nochmal nachgeschaut, 72% der Pässe, die in seine Richtung kamen, waren completed. Wenn er den Ball gefangen hat, dann macht er was draus. Ja, dann macht er Yards after Catch, der bricht auch mal einen Tackle und auf alle Fälle generiert er Yards. Und wenn er selber nicht das Target ist, dann bindet er halt eben auch Leute mit seiner bloßen Präsenz auf der Wiese, mindestens ein, manchmal sogar 2, 3 Verteidiger, reißt dann für andere eben Lücken. Und das, ja, die hatten wir gestern. Und diese Präsenz auf der Wiese, die ist uns komplett abgegangen. Also nicht zuletzt, weil die Lions vielleicht auch anders gespielt haben, als wir das vermutet hätten. Aber die Lücken waren trotzdem da. Wir haben sie trotzdem aber nicht zu unseren Gunsten genutzt. Und ja, ich bleib dabei, es war richtig, Travis Kelce nicht spielen zu lassen, weil es bringt nichts, wenn der sich dann in so einem Spiel dann noch mehr verletzt und dann raus ist, weil die Saison ist lange und wir müssen, das muss man ehrlicherweise sagen, auch ohne die Lösung finden. Und diese Lösung müssen zweifelsohne aus unserem talentierten Wide Receiver Room kommen. Da kommen wir noch drauf, warum der so ein absoluter Totalausfall war. Und die Chris Jones-Thematik, also muss ich sagen, es hat mich extrem sauer gemacht. Weil erstens auch sich dahinzustellen vor die Kameras und zu sagen, ja, ich möchte ja einfach nur mein Gehalt haben und ich schade doch damit niemand. Ich möchte einfach nur eine Gehaltserhöhung haben. Nein, Chris, es ist nicht einfach nur eine Gehaltserhöhung. Es ist viel mehr, als überhaupt gerechtfertigt ist, weil du willst für die Leistung aus der Vergangenheit bezahlt werden. Die Chiefs wollen nicht für die Leistung, die du in Zukunft noch bringen wirst, hoffentlich bezahlen. Und da ist dieses Angebot einfach komplett im Rahmen. Und das, was du forderst, das ist komplett überzogen. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, sich dann dahinzusetzen, schön in das Agenten-Sandwich, da habe ich überhaupt kein Verständnis. Und dann auch noch eine blaue Mütze dabei. Also das sind Nuancen, aber sorry, das ist absolut daneben. Dann bleib zu Hause, sag auch nicht, dass du ein Hold-in machst und dich dann trotzdem im Stadion blicken lässt. Du hilfst niemandem damit, nicht mal dir selber. Dieser ganze Holdout, es nervt nur noch. Es nervt absolut abgrundtief. Und ich hoffe, dass wir jetzt da ziemlich sicher bald mal einen Haken dran machen können. Egal in welche Richtung. Ich will das einfach nur beendet wissen, weil so kann es halt nicht weitergehen. Das bringt nur Unruhe rein und das muss überhaupt nicht sein.
Ohne Frage. Ich glaube, da hat er sich wirklich ein Eigentor geschossen, auch wenn es das beim Football so nicht gibt. Vielleicht eine Safety eingefangen, aber das gucken wir mal, wie das da weitergeht, ob es da eine Veränderung gibt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall einer der Verlierer gestern. Er wurde nicht so stark gebraucht, wie er das sich vielleicht erhofft hat. Er hat sich da keine Freunde mitgemacht. Und ich glaube, auch wenn sie aktuell noch nett und positiv sind, so verliert man auch den Lockerroom gegen sich. Und das muss man jetzt mal ganz klar und deutlich so sagen. So kann es nicht weitergehen. Und ich glaube, das werden die Chiefs ihm auch relativ klar begreiflich machen. Und da bin ich sehr sicher, dass wir andere Töne hören und wir auch andere Reaktionen. Ich glaube, Travis Kelce nochmal gesagt, es sieht sehr gut aus, dass er nächste Woche wieder spielt. Er hat jetzt noch 9, aber insgesamt 10 Tage bis zum Jaguars-Spiel. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ihn da sehen werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es ist nicht nur seine, was du halt erzählt hast, was er alles catcht, was er für Separation schafft, was er Yards after Catch. Ich glaube, er ist eben auch ein Spieler, der gedoppelt wird, der am Ende seinem Team unglaublich viel Freiräume gibt, weil eben zwei Verteidiger sich um ihn kümmern, weil sie immer Angst haben in der Mitte des Feldes, weil dadurch eben ganz viel Raum frei wird. Jetzt war es eben so, dass die Top Cornerbacks, die Top Covering Linebacker und Safeties auf unseren Receivern waren und man, glaube ich, insgesamt gemerkt hat, Separation ist dann ein riesiges Problem. Und da fing es an mit, und wenn wir mal reinspringen in die für mich Wide Receiver Katastrophe, es gibt wenig Lichtblicke. Ich glaube, fangen wir an mit den beiden, die ich, vielleicht sogar drei, die ich gesehen habe. Vielleicht komme ich sogar auf 4. Also Marquez Valdes-Scantling hat genau das gemacht, was wir von ihm erwartet haben. Hat lange Bälle bekommen, hat sie ordentlich gefangen. Justin Watson, den wir alle immer so ein bisschen kritisieren, war für mich einer der besseren Receiver auf dem Platz. Hat positiv reagiert. Ich fand Blake Bell überraschend, gerade mit dem Touchdown. Hat mich positiv überrascht, war ansonsten kein großer Faktor. Für mich war Rishi Rice nach dem ersten Drop richtig, richtig gut. Hat zwar, glaube ich, nur 33% seiner Targets gefangen, die aber super wichtig. Ich habe jetzt schon eine T-Shirt-Idee. Rice, Baby möchte ich auf jeden Fall als T-Shirt irgendwann mal haben. Daran arbeiten wir. Und Justin Ross hat einfach ein Target bekommen, hat das gefangen, hat gezeigt, dass er da ist, aber war einfach so gut wie gar nicht auf dem Feld. Und das sind auf jeden Fall die Positiv-Bemerkungen. Ich glaube, die können wir wegschieben, das sah alles gut aus. Ich würde viel lieber über Sky Moore und Kadarius Toney reden, weil ehrlicherweise haben die beiden für mich dieses Spiel verloren.
Ja, da ist sehr viel Wahres dran. Und fangen wir Kadarius Toney an. Kein Spieler verliert alleine ein Spiel und ganz alleine die Schuld bei Toney zu suchen, wäre jetzt, glaube ich, auch zu viel, halte ich für komplett falsch. Es ist auch so, alles, was heute auf Social Media gepostet wird, dreht sich auch zu gefühlt 80% um Kadarius Toney und eben die Leistung aus dem gestrigen Spiel. Also hat von PFF, glaube ich, auch mit 29,7 die schlechteste Bewertung eines Wide Receivers seit 2018 bekommen. Das war für mich ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie es du siehst, Daniel, war das eine Leistung mit Ansage. Also der Junge hat seit dem Super Bowl nicht mehr unter Wettkampfbedingungen gespielt. Das gesamte Training Camp verpasst, wo man auch Rhythmus und eben eine Connection aufbaut. Ja, wie ich finde, auch in Jahr 2 mit Mahomes. Ich glaube, so eine Read-Offense, die ist dann schon auch nochmal was anderes. Und dementsprechend ist es eben entsprechend sehr wichtig. Und dann ist es halt eben auch so, dass die Chiefs und Mahomes das auch immer gerne so machen, dass der Spieler sich dann in-game rehabilitieren soll. Und ich finde, spätestens nach diesem Tip-Ball, die zur Interception, zu diesem Pick-Six wurde, hätte man ihn einfach rausnehmen müssen. Einfach um ihn einfach auch aus dieser Schusslinie zu nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe mir dann mal angeschaut, letztes Jahr, Tony war eine sichere Bank. Ich glaube, der hat bis auf 2 Pässe alle gefangen, glaube ich, 82% completed, einer der besten Werte vielleicht im gesamten Wide Receiver Room. Man merkt, dass der Rhythmus nicht da war. Und den kriegst du in so einem Spiel auch nicht mehr hin. Also selbst wenn der Mahomes dann noch 5 oder 6 Bälle in seine Richtung geworfen hätte. Also das ist für mich einfach ein Fakt gewesen. Gesundheitszustand hin oder her. Aber der Mann ist nicht im Rhythmus gewesen. Und den da so rauszuwerfen und zu sagen, come on, wir bringen dich da schon irgendwie rein. Das war einfach absolut nicht die beste Idee. Meiner Meinung nach.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Also wenn jemand so lange nicht spielt, und ich hätte ihn dann spätestens im letzten Preseason-Game irgendwie gesehen, da muss ich sagen, habe ich kein Verständnis dafür, dass er eingesetzt wird. Und sogar wenn er da ist, ich hätte ihn dann erwartet in bestimmten Packages, in der Red Zone, in Situationen, wo er seine Stärken dann einbinden kann, finde ich auch so, also sehr gewundert, und man lernt dann auch nicht, man macht immer weiter. Ich finde das sehr schön, das muss er auch sagen, dass Patrick Mahomes ihm dein Vertrauen ausspricht und sagt, hey, KT wird weiter von mir Bälle bekommen und da habe ich überhaupt keine Sorgen. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, über das wir reden müssen. So wie er angekündigt worden ist vor der Saison, als der Wide Receiver Nummer 1, das war so weit weg, wie es irgendwie nur ging. Ich glaube aber, dass er sich entwickeln kann. Das kann nur besser werden. Das hast du ja gesagt, 29,7 PFF-Grade, so schlimm wie seit gefühlt Jahrzehnten nicht mehr. Aber Kadarius Toney wird besser werden und er wird wieder eine Rolle spielen. Ich mache mir mehr Sorgen um Sky Moore, wenn ich ehrlich bin, weil also der hat 3 Targets, glaube ich, bekommen, hat keinen einzigen gefangen, hat eigentlich einen Catch gehabt, der war mit Holding zurückgegangen ist. Wir haben erwartet, dass der einen Sprung macht. Gestern war es eher 2 Schritte zurück aus meiner Sicht. Also der schafft wenig Separation und ist eben gerade in diesen Crunch-Time-Situationen. Für mich ist, und das ist ja einfach, also was hat Mahomes da gemacht, dass du bei 4 und 25 den Ball in die Hände deines Receivers wirft und er ihn nicht festhält? Das war kein einfacher Catch, er hat ihn so ein bisschen getippt oben, davor war noch Justin Watson mit einem Verteidiger, aber wenn bei 4 und 25 dein Quarterback es schafft, dir den Ball in die Reichweite deiner Hände zu werfen, bitte fang den Ball einfach. Also wie soll Sky Moore da Vertrauen bekommen, wenn er in solchen entscheidenden Situationen die Bälle nicht festhält? Und ich glaube, nächstes Mal würde Mahomes den Ball da nicht wieder hinsetzen. Und ich habe Angst, dass Sky Moore, wenn da jetzt nicht wirklich was passiert, relativ schnell das Vertrauen von Mahomes verpasst und dann eben überholt wird von Rashee Rice, von Justin Ross und anderen. Und das könnte ein klares Zeichen sein, gerade bei Rashee Rice, der auch in Runde 2 in diesem Jahr gedraftet worden ist, deutlich besser aussah.
Ja, es haben 11 Spieler einen Pass gefangen, keiner davon war Sky Moore und das, obwohl er eben mehrere Möglichkeiten bekommen hat. Also bei Kadarius Toney lasse ich diese Argumentation gelten, dass er aufgrund seiner Verletzung, aufgrund der Ausfallzeit nicht im Rhythmus war. Aber bei Sky Moore, und das haben wir einfach in der Offseason zu oft gehört von den Chiefs, dass er eine der 9 wichtigen Anspielstationen bei den Chiefs sein wird. Und da lasse ich das eben nicht mehr gelten. Er hat auch in der Preseason eigentlich schon teilweise gezeigt, was er kann. Auch nicht in Gänze, aber klar, da kriegst du auch nicht so viele Möglichkeiten. Da sollen ja auch andere spielen. Aber die Coaches haben das ganze Jahr über davon gesprochen, das letzte halbe, dass er weiter ist als im Rookie-Jahr. Und wenn ich mir die Performance von letzter Nacht anschaue, dann war das für mich der gleiche Sky Moore wie zu Beginn seiner Rookie-Saison. Und da ist eine extrem große Lücke zwischen Erwartung und Realität zu sehen. Und auch da hätte ich mir gewünscht, Next Man Up. Also dann hätte jemand anderes da ein bisschen in die Bresche springen müssen. Das haben nicht viele geschafft gestern. Aber von Sky Moore, bin ich ehrlich, erwarte ich mittlerweile nicht mehr wirklich was. Weil das ist mir deutlich zu wenig, da kommt zu wenig. Und ich befürchte, da wird auch unter diesen Umständen und in diesem überfüllten Wide Receiver Room einfach nicht mehr kommen. Und dann hat so ein Rashee Rice, der hat seinen ersten Touchdown-Pass einfach im ersten Spiel seiner Karriere gefangen und nicht im Super Bowl erst, wie Sky Moore. Und ja, auch der hat noch den ein oder anderen Drop drinne. Ich glaube auch, dass auch ein bisschen das Playcalling nicht so gestern sein Freund war, muss man ehrlicherweise sagen. Also dieses Ding, wo Blake Bell ihm den Ball zusnappt und das Gefühl, dreimal hintereinander das gleiche Playdesign war, das hat ihm jetzt auch nicht wirklich geholfen. Da hätte ich auch lieber einen anderen Spieler dafür genommen, aber das sei es mal drum. Trotzdem hat Rishi Rice mich gestern deutlich mehr überzeugt als Sky Moore und ich mache mir da wirklich große Sorgen und ich habe auch leider sowohl bei Moore als auch bei Kadarius Toney die Befürchtung, dass die Chiefs jetzt wieder anfangen, die beiden in so ein Play-Design-Korsett reinzupressen, in eine Rolle, die sie schlicht und ergreifend zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht ausüben können. Warum auch immer.
Ja, ich finde es nochmal mehr, um mal die Zahlen festzuhalten. Das finde ich bei Kadarius Toney war es für mich so, dass der, glaube ich, vier Drops hatte, darunter der Pick 6, wo man ganz klar sagen muss, der hat wirklich am Ende Drives zerstört, gekillt. Es gibt immer diese EPA-Zahlen, also pro Target, was man auf ihn wirft, Expected Points Added, also wirklich Punkte auf dem Scoreboard. Er hat minus 2,19, um zu erklären, was das bedeutet. Wenn du dreimal auf Toney wirfst, hast du gerade einen Touchdown gegen dich bekommen. So krass sind die Zahlen, weil es eben so schwierig ist und so in Richtung Turnover geht, dass es wirklich einen Negativeffekt hat. Sky Moore ist bei knapp minus 1,04, also das ist noch ein Tick weniger, aber das sind Zahlen, die gehen einfach gar nicht und die müssen sich unfassbar schnell ändern, damit die eine Qualität haben. Ich glaube auch insgesamt muss man nochmal gucken, also alle Receiver sahen auf ihren Routen noch nicht so richtig safe gut aus. Also da habe ich viel gesehen, die ineinander gelaufen sind, die unklar sozusagen irgendwie wussten, wo sie hingehen, die sich gegenseitig irritiert haben. Teilweise auch Würfe von Mahomes und da habe ich immer das Gefühl, erstmal der Receiver ist einen falschen Weg gelaufen, die dann schon wirklich in die andere Richtung ging. Also insgesamt glaube ich, haben wir ein Problem im Receiver-Room gerade. Und das fängt beim Route-Running an. Das geht aber genauso über das Catchen und die Drops, die dann da in irgendeiner Form sind. Und ich werfe jetzt mal einen Namen rein, wo ich sagen muss, hey, da muss was passieren. Unser neuer OC, Matt Nagy, dem ist das irgendwie auch anzuheften. Also der trifft die Entscheidung zusammen mit Andy Reid, zusammen mit dem Receiver-Coach, zusammen mit dem Running-Back-Coach in der Offense. Aber meines Erachtens nach müssen wir gucken, dass Matt Nagy, der jetzt zum ersten Mal OC ist, davor haben wir immer Eric Bieniemy gehabt, von dem wir wissen, was er konnte. Der Name Matt Nagy, wenn das so weitergeht in dieser Offense, auch mit Travis Kelce, wird auf jeden Fall öfter mal fallen. Da bin ich mir sicher in den nächsten Wochen.
Da kommt er gar nicht drum rum. Also das mit den Routen gestern auch, der Spieler, wo du denkst, okay, eigentlich, wo es in Richtung Justin Watson ging und ich dachte, also MVS wäre jetzt vielleicht die bessere Wahl gewesen, auch weil der einfach, der hatte zwei Targets, zwei Catches, hat 48 Yards gehabt, einer dieser schöne Catch in Traffic über 24 Yards und wurde einfach irgendwie zu selten gesucht. Justin Ross, ähnlicher Typ, auch der hatte eine 100%-Quote, aber den hast du auch noch einmal gesehen, über 6 Yards. Also ich habe es nicht verstanden, warum man die beiden da nicht einsetzt, besonders nicht bei den letzten tiefen Dingern. Und das ist mal das eine, ob man die immer tief spielen muss, weil klar, die Lions haben das letztes Jahr in der Secondary als absolute Schwachstelle offenbart, aber das war halt eben dieses Mal überhaupt nicht so. Und das lag halt auch ein bisschen an der neuen Struktur. Und das hätte man auch irgendwo wissen können. Es gibt auch Tape, das sind nicht alles Rookies, die da neu dazugekommen sind da hinten. Bei denen, also von dem her war ich da auch schon maximal verwirrt, warum wir da nicht einfach adjusted haben in-game. Das wäre definitiv möglich gewesen. Also MVS war, glaube ich, einer der sicheren Bänke. Haben wir nicht genutzt. Justin Ross ebenso nicht. Also mich haben auch super viele Leute angeschrieben, wo ist eigentlich Justin Ross? Und ich so, ja, frage ich mich auch. Ich habe den nur einmal gesehen. Und
Er hat 6 selbst gespielt, aber er ist eben ganz klein Nummer 7 aktuell auf dem Depth Chart, wenn man sich das anguckt.
Definitiv, ja.
Und das hat er gestern, also er hat jetzt, glaube ich, auch keinen sensationellen Job gemacht. Also da kriegt er immer in die Analyse dann noch mehr rein. Aber es ist eben schon so, dass der Catch besser aussah als alles, was Sky Moore gemacht hat. Ich bin aber Noah Gray nicht happy, hat immer so ganz komische Routen nach links gehabt, mal was gefangen, mal nichts gefangen. Wollen wir mal über das Run-Game reden, vielleicht mal ganz kurz. Das war jetzt nicht der ganz große Faktor, aber ehrlicherweise, wenn dein Quarterback am Ende der Rushing-Leader ist, dann hat das nichts Gutes zu sagen. Ich hatte das Gefühl, wir kriegten die Passing-Offense nicht ordentlich etabliert. Und das bedeutet, dass der Run noch ungefährlicher wurde, weil der überhaupt nicht ins Laufen gebracht worden ist, sondern immer wieder weiter versucht worden ist, mit Pässen das Spiel zu gewinnen. Es gab so eine Situation, wo ich dachte, jetzt haben wir es eigentlich im Griff. Wir haben 7-0 hinten gelegen, dann 7-7, 14-7 geführt vor der Halbzeit. Da war so ein Moment, wo ich dachte, okay, jetzt nach der Halbzeit rauskommen, 21-7 und dann ist das Spiel relativ entspannt. Das ist nicht passiert und ich fand es ganz spannend, dass die Lions ganz viel geändert haben. Die haben ihr Run-Game aufgegeben und dann nur noch gepasst. Und wir auf der anderen Seite, hab ich das Gefühl, hatten nie ein Run-Game. Ist das wieder ein Problem dieser Offense? Mein Gefühl wäre, wenn das Passing-Game läuft, nicht. Aber in dem Moment, in dem es nicht läuft, ist es scheiße, keine Alternative zu haben, oder?
Ich bin ja ein großer Freund davon, wenn sich das ausbalanciert. Also wenn du Mahomes nicht permanent unter Druck setzen musst.
Du bist als Chiefs-Fan aber wirklich an der falschen Adresse. Tut mir leid, Marius, das wird dich nie ausgleichen bei uns.
Nein, ich glaube auch nicht 50-50, aber zumindest mal 70-30. Also dass du zumindest mal. Und das haben wir ja schon letztes Jahr in Teilen mal gesehen, aber wir hatten es auch in Teilen eben nicht. Und genau solche Spiele kamen dann raus wie letzte Nacht. Also da hatte ein Pacheco 8 Carries, 23 Yards, 2,9 im Schnitt. Du hattest Clyde Edwards-Helaire mit 6 Carries, 22 Yards, 3,7 im Schnitt. McKinnon gestern eher als Receiver gebucht, aber auch der hat nicht wirklich stattgefunden. Und dann hatte ja irgendwie seltsamerweise Pacheco die McKinnon-Rolle irgendwie inne, hat alle seine Receiving-Dinger gefangen.
Bester Receiver war McKinnon, wenn man das mal, wenn so verrückt wie das ist.
Ja, und das ist für mich, also da frage ich mich dann, okay, dann lass doch Pacheco die Pacheco-Rolle spielen und McKinnon die McKinnon-Rolle, dann funktioniert das irgendwie auch. Und ich finde, umso ärgerlicher, dass wir hatten ja einen Back, der dann nochmal einen Impuls hätte setzen können. Und das war LaMichael Perine und der ist jetzt bei uns auf dem Practice-Squad. Und ja, mich ärgert das eben maßlos, weil auch das wieder mit Ansage war. Pacheco ganz lange raus gewesen, konnte auch.
Aber siehst du das Problem an so Running Backs? Weil ich bin überhaupt nicht dabei, dass ich sage, das Run-Game-Problem liegt bei den Running Backs. Ich sehe es, um zum nächsten Thema zu kommen, bei der O-Line. Also am Ende haben wir, und ich glaube, also jeder, der sich bei Twitter das angeguckt hat oder auch den englischsprachigen Kommentar gesehen, ich weiß nicht, wie weit auch im Deutschen mit Schmizo und Patrick Gesumme drüber geredet worden ist, aber Jawan Taylor, der auf der einen Seite schon nicht direkt an der Line of Scrimmage steht, was er muss als O-Liner, und dann schon, bevor der Snap kommt, gefühlt zwei Schritte nach hinten geht, dieses gesamte Spiel nicht gecallt wird, ganz am Ende dann einmal gecallt wird, als es drauf ankommt, sehr, sehr bitter, aber die O-Line insgesamt sich sehr auf das Verteidigen des Pass-Rushes konzentriert hat. Also Aiden Hutchinson als ganz großes Problem gesehen hat, Trey Smith hat da auch Probleme, hat eine Holding-Strafe bekommen gegen Aiden Hutchinson, aber insgesamt hatte ich das Gefühl, dass diese O-Line nicht die ist, die nach vorne geht, Räume schafft und ein Run-Game etabliert, sondern die eigentlich Angst hat, dass Patrick Mahomes irgendwie Schaden nimmt und man deshalb versucht, die ganze Zeit zu protecten. Und ich muss ehrlicherweise sagen, wir können doch nicht so viel Geld ausgeben und dann einen Right-Tackle kriegen, der Angst hat, sich einem ja sehr, sehr guten Edge-Rusher zu stellen. Aber was soll er denn machen, wenn die Bosas und die Watts ankommen? Dann keine Ahnung, fängt er direkt neben dem Quarterback an. Ich verstehe es nicht. Also ich war ein bisschen irritiert. Natürlich ist das smart, wenn es nicht gepfiffen wird, das zu machen, weil es dir einen Vorteil gibt, weil du da ein bisschen mehr Zeit bekommst. Aber zeigt eben auch eine Schwäche auf, oder?
Absolut. Also für mich ist es die Kombination. Das ist die Kombination aus die Backs im Play-Design richtig einzusetzen. Das haben wir nicht geschafft. Und diese O-Line-Problematik. Also das mit Taylor, das ist mir auch direkt aufgefallen. Es kamen dann auch die ersten Memes hoch. Und dann weißt du direkt, okay, das ist ein Problem. Und es wird dir irgendwann mal, wird's dir auf die Füße fallen. Klar kann man jetzt sagen, trotz eines bärenstarken Aiden Hutchinson, der einige Male durchgebrochen ist und wie ich finde auch zweimal eigentlich hätte Roughing the Passer gecallt werden müssen, weil er zu spät bei Mahomes war, gab natürlich nichts, aber wir haben keinen einzigen Sack zugelassen. Trotzdem, von 2 von 3 Penalties, glaube ich, gegen die Chiefs wurden von unseren O-Line-Men begangen, und zwar von den Tackle. Im letzten Drive des Spiels haben wir uns 15 Yards gekostet und danach bist du halt eben spielentscheidend super weit entfernt vom First Down. Und ja, da am Ende, klar, musst du auch das Game-Clock-Management durchaus bemängeln, weil bei 24 an der 35-Yard-Line dafür zu gehen, ist auch super Quatsch, dann Justin Watson als Target auszuerkoren und der nicht der sicherste in diesem Spiel war und dann auch noch 2 Minuten übrig zu haben mit 3 Timeouts. Ist für mich ein absolutes Zeichen von kompletter offensiver Ratlosigkeit gewesen. Und das laste ich eindeutig Matt Nagy an. Weil das war für mich einfach das war einfach schlicht und ergreifend unnötig. Also da hat man von der Defense, die da einen richtig guten Job gemacht hat, das Ding auf dem Silbertablett serviert bekommen. Das wäre so ein perfekter Mahomes-Drive geworden. Aber es ist eben nicht passiert. Und ja, unsere O-Line hatte da leider auch ihren großen Anteil dran.
Ja, glaube ich, kann man nicht mehr zu sagen. Die Offense war für mich wenn man das, also war, ist vor der Saison immer als die beste Offense der Liga gesehen worden, nach dem Super Bowl, nach den Leistungen letztes Jahr, völlig zu Recht. Ich muss sagen, ehrlicherweise bin ich aktuell dabei, das war wirklich nur Durchschnitt und meine Angst ist, dass wir ohne Travis Kelce, aber vielleicht sogar, wenn Travis Kelce dann kommt, noch viel schlimmer richtig, richtig Probleme bekommen mit diesem Team. Und vielleicht muss man wirklich auf der einen Seite drüber nachdenken, brauchen wir noch einen anderen Receiver? Brauchen wir noch jemanden, der die Erfahrung und die Sicherheit hat, was zu verändern? Und auf der anderen Seite, wie können wir diese O-Line dahin bekommen, dass sie mindestens so gut ist wie letztes Jahr? Weil aktuell, gestern, war sie noch nicht so gut.
Ich habe auch die leise Befürchtung, dass mein frommer Wunsch aus zu Beginn der Free Agency, dass man doch dann gerne einen erfahrenen Wide Receiver geholt hätte, der zumindest genau das gestern hätte verändert, nämlich die Rolle von Travis Kelce eingenommen, eben nochmal Leute auf sich gezogen, Räume geschaffen für andere und auch. Und das ein Thema gewesen, Offense Third Down Effektivität, praktisch nicht vorhanden. 5 von 14 complete, diese Third Down and Short Plays, genauso ineffizient gewesen wie im letzten Jahr. Dieses 3-1, mehr als 6 Minuten vor dem Ende, dieses Play von Blake Bell für Rashee Rice. Ich habe es immer noch vor mir und ich verstehe es einfach nicht. Und dieses Thema hatten wir letztes Jahr so oft, genauso wie die Red Zone Offense. Und ich habe echt gar keine Lust, dass das jetzt schon wieder losgeht. Also wirklich, da muss dringend ran und das einfach verändert werden, weil das ist einfach super suboptimal, weil dann kickst du zweimal das Field Goal und am Ende fehlen dir die Punkte hinten raus.
Ja, definitiv. Also das ist, glaube ich, dann ein Thema, an dem wir arbeiten müssen. Es kann nur besser werden. Ich glaube, Travis Kelce ist der größte Schritt dahin. Aber ich glaube, wir werden die nächsten Wochen auf jeden Fall auch nochmal mehr über die Offense sprechen und ich hoffe, dass wir bei den Jaguars dann schon noch einen großen Impact sehen. Ich glaube, deren Pass-Rush ist nicht ganz so stark wie der von den Lions, aber auch die wissen, was sie da tun. Lass uns über die Defensive sprechen. Mit Chris Jones als Ausfall für die gesamte Zeit schon haben wir eigentlich damit gerechnet, dass die Defense Schwierigkeiten bekommt. Du hast es bei RTL Radio auch wirklich ganz klar gesagt, hey, ihr macht diese Defensive Line Sorgen. Ohne Chris Jones, mit Kalafdis und Felix Anudike-Uzomah eher jung aufgestellt, Inside eben keinen wirklichen Ersatz auf der Three-Technique. Mike Dana ist vielleicht der eine, der zurückkommt, war aber eher, sag ich mal, hinter Frank Clark und Chris Jones und vielleicht sogar Carlos Dunlap. Also erste, zweite, dritte Wahl. Ich fand die richtig gut gestern. Also Kalafdis ist ein Bomben-Pass-Rusher. Mike Dana hat richtig Dynamik reingebracht. Und Felix Anudike-Uzomah, wo wir immer gesagt haben, der braucht Zeit, sieht nicht so aus. Ich glaube, der ist voll da. Wie fandst du die?
Also wenn man gestern einen Gameball hätte vergeben können, weil wir das Spiel siegreich geschaltet haben, dann vergebe ich symbolisch meinen. Und das habe ich ja vor dem Spiel auch prognostiziert an Felix Anudike-Uzomah. Hat mich sehr gefreut, dass der in seinem allerersten NFL-Spiel so aufgetreten ist, dass der sich entsprechend so gezeigt hat. Auch George Kalafdis, beide in diesem Tandem. Und da finde ich es noch umso bitterer und umso ärgerlicher, dass da kein Charles Omenu dabei ist, dass da kein Chris Jones dabei ist. Weil ich glaube, die hätten richtig Feuer gemacht und da wäre auch überhaupt nichts angebrannt. Deswegen, ja, bisschen schade, aber trotzdem muss man die Leistung von beiden, also von Kalafdis, hervorheben. Ich glaube, der hätte sich einen Sack geholt, wenn da jemand neben ihm gestanden wäre, der ihm noch ein bisschen, bisschen die Doppelbewachung aufgezogen hätte. Also Tackle for Loss, Deflected Pass, King Felix, 2 Tackles, 2-mal QB-Hits, 2-mal durchgebrochen, hat schon angeklopft. Also wenn die Unterstützung kriegen, dann funktioniert das. Und Mike Danner hat sich reingehauen, hat den Sack geholt. Fand ich auch echt, echt gut. Derek Nandi, muss man sagen. Also ich glaube, ich habe ihn deutlich besser spielen sehen als viele Spiele vorher. Aber jetzt so richtig überzeugt hat er mich noch nie. Deswegen kann man da eigentlich recht schnell drüber weggehen. Wen ich sehr, sehr unsichtbar fand, war LeJarius Sneed. Und auch dem hast du angemerkt. Der hat einfach Rückstand. Der ist noch nicht im Modus, wo er sein kann, wo er sein muss, um eben die Leistung abzurufen, die er drauf hat. Und das ist halt super bitter, weil auch das war mit Ansage. Also ich finde dann, dann bring die Jungs doch nicht so oft. Dann gib ihnen weniger Snaps, versuch sie nicht gleich reinzukloppen und die müssen sich nicht in-game irgendwie da rehabilitieren. Das funktioniert nicht. Da haben wir noch eine so lange Saison vor uns, das bringt nichts, wenn die mit einem schlechten Gefühl im ersten Spiel rausgehen. Und genau das ist jetzt passiert.
Ohne Frage. Ich finde eben, wenn man sich anguckt, wer wirklich performt hat und das sind zwei Leute, die relativ wenig Snaps bekommen hat. Drew Tranquill mit 14 Snaps nur, hat wirklich stark ausgesehen, zwei Tackles gemacht. Den habe ich aber eigentlich vermisst, weil er genau der Spieler gewesen wäre, den wir gegen diese Offensive der Lions, die sehr Slot fokussiert ist und die gerne versucht hat, hinter die Linebacker zu werfen, weil wir eben geblitzt haben. Da hätte ich ihn eigentlich erwartet. Er war relativ selten auf dem Platz. Und Felix Anyodiki-Uzama, muss man da ganz klar sagen, also für 19 Snaps, die er gespielt hat, hat er richtig, richtig abgerissen. Also zwei Quarterback-Hits gehabt, ein Tackle, ein Assist. Das sind Zahlen, die ich richtig, richtig, richtig stark finde und wo man ganz klar sagen muss, wenn das so weitergeht und sich weiter so entwickelt, dann glaube ich, haben wir richtig viel Spaß mit dem.
Absolut, also da freue ich mich wirklich drauf und deswegen umso bitterer, dass die da nicht in voller Stärke stehen.
Genau, ein anderer, Keandre Coburn, war auch, glaube ich, nur eine Handvoll Snaps drauf. Auch der mit einem Tackle Assist auf jeden Fall. Ich glaube, der hat sogar, ich weiß gar nicht, ob es Tackle for Loss war, aber da hat er wirklich gut performt, gut reingegangen. Also am Ende wirklich interessant zu sehen, dass der sich auch da etabliert. Ich glaube, wenn wir die steigern, wird diese Defensive noch stärker. Wenn Chris Jones irgendwann da wieder steht, dann wird es noch mehr knallen. Also am Ende mache ich mir da gar nicht so viel Sorgen. Über den, glaube ich, den Defensivhelden des gestrigen Tages haben wir noch gar nicht gesprochen. Für mich, der Gameball geht an Trent McDuffie in der Defensive, oder?
Absolut. Also der hat gezeigt, was er kann. Der hat wahrscheinlich die beste Performance von allen in der Defense gestern abgerissen. 8 Tackles, 6 davon solo. Also da war wirklich Feuer drin und der hat auch schon diesen, ich glaube, das war den Fumble, den er quasi erzwungen hat und der dann von, wer war es, Brian Cook recovered wurde?
Ich glaube genau. Brian Cook.
Ja, Brian Cook war es. Also da hat man schon gesehen, was McDuffie kann und der hat es auf jeden Fall super krass gezeigt. Und Brian Cook genauso ein gutes, starkes Spiel gemacht. Wahrscheinlich das Beste von ihm für die Chiefs aktuell bisher. Also ich habe ihn selten so stark gesehen und deswegen, ja, mit dieser Defense muss man sagen, auch wenn wir jetzt Interior nicht immer die zielführende Pressure gebracht haben und Jared Goff hat auch nicht immer kluge Entscheidungen getroffen, weil, also da haben wir sehr viel von dem alten Jared Goff gesehen, der wirklich komische Pässe wirft und wie die eigentlich echt gut im Griff hatten. Also dafür jetzt mal die Interception, den Pick Six weggerechnet, haben die einfach nur zwei Dinger gemacht. Und dann steht das 14 und wenn du diesen, da kommen wir nachher drauf, wenn du diesen unsäglichen Fake-Punt-Drive mal rausnimmst, dann machen die da 7 Punkte bei so einer Defense. Ohne Chris Jones. Und das finde ich schon absolut stark, vor allem gegen diese O-Line.
Ohne Frage, genau. Also ich glaube, das ist am Ende eine wirklich starke Defensivleistung, die wir gesehen haben. Und da müssen wir uns erstmal keine Angst machen. Diese Defensive wird sich weiterentwickeln. Die ist ja weiterhin unfassbar jung, sowohl im Defensive Backfield als auch vorne an der Line. Und da haben wir sehr, sehr viele schöne Sachen gesehen, die, glaube ich, sich sehr, sehr gut entwickeln. Für uns die Gewinner, McDuffie, King Felix, Drew Tranquill, ich finde auch Nick Bolton und Leo Schnell sahen okay aus. Die hatten eben eine echt, echt scheiß Situation, weil die sollten vorne beim Blitzen helfen und gleichzeitig mussten die eben gucken, dass sie das Coverage kriegen, weil die Receiver so ein bisschen so High-Low-Konzepte, die Max von Garnier erklärt hat hier bei uns im Podcast, also wirklich welche vorne reingelaufen vor sie, welche hinter sie gelaufen und haben sie ein bisschen auseinandergezogen. Das war klar erkennbar, wo da die Lions die Schwächen ausgesehen haben. Haben sie gut gemacht, war in Ordnung, haben schnell die Receiver gestoppt, wenig Yards auf der Catch zugelassen, auch das ist dann wirklich völlig in Ordnung. Ich glaube, wir können mit dieser Defensive sehr glücklich sein. Die muss reichen, damit wir solche Spiele normalerweise gewinnen.
Ja, im Backfield musst du halt auch ein bisschen gucken, das ist klar. Das wird sich irgendwann einspielen, wenn du weißt, dass du vorne ein bisschen Schwierigkeiten hast, so einen Vor-Rush hinzubekommen, konstant Druck auszuüben. Und da sind wir leider zu leicht überspielt worden am Anfang. Das war noch, ja, gegen ein stärkeres Receiving Core fällt er das in der Mitte komplett auf die Füße. Also da müssen wir schauen, dass wir da entsprechend diesen Chris Jones hier letztendlich mal zeitnah hinbekommen. Und das ist einfach so ein Quarterback wie Jared Goff, der darf nicht so viel Zeit in der Pocket haben, um sich da zu überlegen, wo er in der Mitte hinspielt. Und dass diese Pässe dann angekommen sind, da waren wir zu spät dran. Und das ist bitter, weil das bringt dann einfach das bringt dann einfach die Devise runter und wir laufen nur hinterher. Und das muss nicht sein.
Noch eine Zahl, die ein bisschen, glaube ich, für mich beeindruckend ist und zeigt, dass wir Chris Jones eigentlich nicht, gar nicht vermisst haben so stark. 2,31. Kannst du über der Zahl was denken?
Erzähle.
2,31 Yards per Carry hat die Chiefs Defense zugelassen. Das heißt, gegen den Run sahen die wirklich gut aus. Und natürlich haben die viel Runs gehabt. Da auch ein David Montgomery sah ordentlich aus, ganz klar. Aber sie haben, wenn man das mal so sich anguckt, insgesamt da richtig gut gegen gestanden. Und das finde ich interessant, weil die habe ich vorhin schon gesagt, die Lions einfach angefangen haben, in der zweiten Halbzeit den Run fast komplett rauszunehmen. Also ich glaube, sie sind so am Ende fast, ich glaube, 9-3 oder so dann im Schnitt gelaufen. Also dreimal so viel geworfen. Also dreimal so viel geworfen, wie sie gelaufen sind. Und das ist ein riesiger Impact gewesen. Und das fand ich schon ganz spannend, dass wir eine Schwäche, die wir normalerweise hatten, jetzt eher als positiv gesehen haben, obwohl unser bester Inside-Lineman nicht dabei war. Also das ist sehr schön zu sehen, dass da, und das sind dann eben wirklich unterschiedliche, du hast Derek Nady schon gesagt, aber eben auch Kerryon Coburn, Turk Wharton und Co. da wirklich ordentlich aussahen. Lass uns noch einmal ganz kurz über die Special Teams reden, weil ich glaube, das ist nochmal ein Thema, was mich so ein bisschen irritiert hat. Du hast über den Fake Punt schon was gesagt. An der eigenen 20, du hast 3 and out mehr oder weniger geschafft und dann schaffen die Special Teams es nicht, einen Fake Punt zu stoppen, der jetzt irgendwie, also ich habe schon vor dem Snap gesagt, irgendwas sieht jetzt gerade merkwürdig aus. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir war klar, das sieht gerade irgendwie komisch aus. Irgendwas passiert da gerade und ich glaube, wir haben einfach geschlafen und Dave Toop, unser Special Teams Coordinator, der war nach groß in der Kamera zu sehen, hat sich tierisch aufgeregt, hat rumgeschrien, hat irgendwie seinen Hut auf den Boden geworfen und man merkte, das darf nicht passieren. Also, dass da auch Schwächen sind und dass wir da dann so schlecht gegen aussehen, man rechnet natürlich nicht, dass bei der 20-Yards-Linie das passiert. Ich erinnere mich daran aber, dass die Titans uns auch schon teilweise bekommen haben mit merkwürdigen Kickoffs am Anfang und so weiter. Also, manchmal schlafen wir da als Chiefs-Spieler, oder?
Ja, Katastrophe. Also, das war eben wieder was, wo du überhaupt nicht gebrauchen kannst, vor allem nicht in diesem Zeitpunkt des Spiels, wo es eigentlich darum geht, dass du der Erste auf dem Scoreboard sein solltest und dann mit so einer Aktion ist es dann natürlich Wasser auf die Mühle gewesen und die haben dann schön erstmal im Auswärtsstadion die Lights da im Arrowhead haben sie ja schön gegambelt und sind dafür auch noch belohnt worden, weil wir einfach schlafmützig waren und ich erinnere mich an letzte Saison, da hatten wir eine ähnliche Situation, da ist es auch direkt in die Hose gegangen mit den Special Teams und ich will nicht hoffen, dass das jetzt wieder so ein Faktor wird wie letztes Jahr, weil das bringt dich einfach gar nirgendwo hin, das macht einfach alles super unangenehm. Ich meine, loben kann man sagen, dass von Seiten von Harrison Butker alle Field Goals, die zwei gesessen sind, alle Extrapunkte gesessen sind. Aber ansonsten dieses Thema, das darf halt einfach nicht passieren. Und worüber wir auch eigentlich sprechen müssen, sind Punt Returns. Haben wir Richie James im Vorfeld super krass dafür gelobt, dass er sichere Hände hat. Aber antizipieren ist das Stichwort.
Aber sichere Hände hatte er.
Genau. Antizipieren, mit den sicheren Händen auch was draus zu machen, das war absolut nicht zu sehen.
Na, ich weiß eben nicht ganz, ob es an ihm lag oder an der gesamten Special Teams Unit, weil ich fand es schon krass, wie der Bälle gefangen hat und vielleicht lag es auch am Panther der Lions, weil der eine wirklich lange Hangtime hatte, aber es kam der Ball runter und eigentlich waren schon 5 Lions Defender direkt um ihn herum. Den einen Punt, den er gefangen hat, wo ich dachte, huiuiui, der kommt so strange an, nicht, dass der jetzt weggeht, den hat er dann gefangen und ist auch losgelaufen, aber ich war so ein bisschen in Sorge, dass er den Ball verlieren könnte, vielleicht ist es einfach aus dem letzten Jahr, aber hat er immer gehalten, aber gleichzeitig haben wir eigentlich nie irgendwas draus gemacht, sondern wir hatten eigentlich nie die Chance, groß Yards zu gewinnen, weil es direkt gestoppt worden ist. Wenn man mal rückblickend auf den Super Bowl guckt, dann waren gerade diese Punt Returns ein wirklich wichtiger Teil, ob nun Kadarius Toney oder Sky Moore da waren, die beiden Verlierer der Offense dieses Mal, die gerade da wirklich wichtige, entscheidende Yards geholt haben. Wir haben jetzt sehr, sehr viel kritisiert und ich möchte einmal stoppen hier, wenn das okay ist, Marius, weil ich das ganz wichtig finde.
Halt, stopp!
Ich habe gerade nur auf Twitter schon gesehen, dass die ersten Aussagen kamen. Ist die Chiefs Dynasty schon am Ende? War das Ende der Mahomes-Dominanz? Ich habe es gelesen. Is this the beginning of the end of the Chiefs Dynasty? Ist dann erster Artikel. Klingt schon wie damals bei den Patriots und Brady. Wenn der mal ein schlechtes Spiel hatte, wurde direkt sein Abgesang eingeläutet. Ich glaube, ja, wir haben gerade viel kritisiert. da gibt es auch viel zu kritisieren. Und dieses Spiel, und das ist, glaube ich, das, was ich so bitter finde, die Lions waren echt nicht gut. Und wir hatten die in der Defensive voll im Griff. Die Offensive der Lions war nicht in der Lage, was zu machen. Die Defensive hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Ich glaube nicht, dass die Lions, jetzt kommt ein bisschen Bold Prediction, ich glaube nicht, dass die Lions auf der einen Seite lange undefeated bleiben, und ich glaube auch nicht, dass die mit einer positiven Bilanz aus der Saison gehen, wenn die so spielen, wie sie gestern gespielt haben. Aber wir waren noch schlechter.
Man kann Props geben, wo Props zu geben sind. Ich glaube, das haben sie sich gestern auch verdient. Also haben teilweise gut ausgesehen. Auch Amon-Ra St. Brown hat mich bittersüß gefreut, dass ausgerechnet er den ersten Touchdown-Catch der neuen Saison hatte. Josh Reynolds sah gut aus. Sam LaPorta, den du ja auch angepriesen hattest in der letzten Folge, hat gut gespielt. Gar keine Frage. Auch die beiden Running Backs.
Hat, glaube ich, 5 Targets gehabt, 5 Receptions oder so. Alles gefangen. War stark für Fantasy-Spieler, ein guter Gewinn. Könnt ihr euch über die Waiver holen am nächsten Dienstag oder Mittwoch, wenn ihr da noch ein bisschen Punkte haben wollt.
Ja, in Summe haben die Lions es schon gut gemacht, aber wir haben uns einfach selber geschlagen. Also am Ende, du sagtest es, nach der Halbzeit, du kommst raus, da musst du den Sack zumachen. Das Gleiche gilt eigentlich direkt am Anfang. Du kannst da nicht direkt three and out gehen, du kannst da nicht direkt punten müssen. Da musst du einfach am Start sein. Und das ist das Thema Third Down Effizienz, wo wir einfach super ausbaufähig sind bei den ganzen Plays. Das bringt dich halt einfach nicht weiter. So kommst du dann halt nicht zum Scoren, so kommst du nicht in die Red Zone, so wird's nicht gefährlich. Und wenn du dann kurz vor der Red Zone gestoppt wirst, dann bleibt ja am Ende nur noch dieses Field Goal übrig, und das hat uns halt einfach nirgendwohin geführt. Das ist auch eine Erkenntnis, die nicht neu ist, die haben wir letztes Jahr auch schon gehabt, aber gegen diese Lions, es war deutlich mehr drin, und wenn wir einfach, also 2 bis 3 Bälle mehr fangen und am Ende dieser letzte Drive, wo einfach auch die Möglichkeit auf dem Silbertablett serviert wird, weil es ist einfach nur ein Punkt Unterschied. Du musst ja nur in Field-Goal-Reichweite kommen. Wenn du es schlau anstellst, du hattest genug Timeouts, du hast genug Zeit auf der Uhr. Das haben wir alles schon so oft gemacht, aber in dem Fall kriegst du einfach diese 2 Strafen von beiden Tacklen, und dann bist du einfach bei 20 oder so oder 15 an der eigenen 35-Yard-Line, und dann machst du einfach so eine super suboptimale Play-Design-Nummer, wo du versuchst, irgendwo Justin Watson auf dem Open Field zu treffen, der ja zugegebenermaßen eigentlich da hinter MVS sein müssen auf der Route, bin ich ganz ehrlich. Aber sei es drum, das sind Themen, die kann man abstellen, daran müssen wir arbeiten, daran werden wir arbeiten, und ich glaube, wir werden schon auch ein anderes Gesicht sehen. Dieser ganze Abgesang, das ist natürlich auch alles ein bisschen ja überzeichnen und auch Clickbait, klar, der und das muss man auch sagen, das wird diese Saison anders sein. Der Wind für uns wird einfach rauer sein, wir sind nicht mehr die Jäger, sondern die Gejagten, und das werden wir sowohl auswärts als auch zu Hause von allen Teams, gegen die wir spielen müssen, werden wir das merken. Alle wollen den Champion schlagen, das ist ganz klar. Damit müssen wir leben, auch die Spieler, die nicht Champion geworden sind, aber jetzt Teil dieses Teams sind, die müssen sich auf diese Rolle einstellen, und das in die Köpfe zu kriegen, ist das eine, und danach umzusetzen, ist das andere. Bin ich aber sehr sicher, dass sowohl Patrick Mahomes als auch alle Coaches und Andy Reid allen voran da die richtigen Stellschrauben zu drehen wissen.
Genau, wollte ich eigentlich erzählen, dass die Dynasty Thematik und die Veränderung insgesamt nicht so groß sind. Da habe ich direkt wieder negativ weitergesprochen. Danke, dass du das ein bisschen gerettet hast. Ich sehe es nämlich eben genauso. Also die Chiefs müssen sich keine grundsätzlich Sorgen machen. Mit Charles Omenihu kommt ein sagenhafter Pass-Rusher wieder nach Woche 6, nach der Suspension, und wird in der Crunch-Time der Saison dann voll da sein. Chris Jones, da wird es eine Lösung geben. Da bin ich fest von überzeugt. Der wird dieses Jahr das Trikot noch anziehen und wird in den wichtigen Phasen definitiv auch dabei sein. Und Travis Kelce ist ab nächster Woche wieder da. Was man aber gelernt hat, wir sind unfassbar abhängig, nicht nur von Mahomes, sondern auch von Travis Kelce. Chris Jones, ich glaube, da muss man sich weniger Sorgen machen. Diese Defense entwickelt sich, und sie wird auch ohne ihn produktiv sein. Aber es gibt ganz schön viel Arbeit. Also ich glaube, wir sind vielleicht, wir haben letztes Jahr gesagt, diese Colts-Niederlage kam zu einem guten Zeitpunkt, hat was verändert in dem Team. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Lions-Niederlage von Anfang an jetzt einen anderen Ton setzt und eben den Coaches auch die Möglichkeit gibt zu sagen, guckt, wenn ihr faul seid, wenn ihr weiterhin einfach nur so weitermacht wie vorher, dann werdet ihr solche Spiele gegen okaye Teams verlieren. Und ich glaube, die werden nicht die Entschuldigung nehmen, dass dann Travis Kelce und Chris Jones nicht da waren, sondern sagen, hey, das Ding hättet ihr auch gewinnen können, ihr hättet da rausgehen können. Und vielleicht ist das wirklich so früh in der Saison eine extrem gute Erkenntnis und eine gute Möglichkeit, auch Druck aufzubauen, damit die Spieler eben anders performen. Und die kriegen gutes Geld, und da muss was passieren. Ansonsten haben wir, glaube ich, ganz, ganz, ganz andere Themen dieses Jahr. Und das würde mich sehr wundern.
Das ist der Punkt. Also ich habe da auch in der Prediction-Folge gesagt, es gibt immer dieses eine hässliche Spiel. Und wenn das jetzt das in Woche 1 war, dann soll es mir recht sein. Und es ist auch klar, natürlich kannst du sagen, Travis Kelce ist ein wichtiger Spieler in dieser Chiefs-Offense. Natürlich kannst du sagen, Chris Jones ist ein wichtiger Spieler in der Defense für die Chiefs. Aber du musst auch ohne die beiden das Spiel gewinnen. Und du hattest die Möglichkeiten dazu. Und ich sage bewusst Möglichkeiten, weil es waren mehrere da. Und man hätte sie einfach, sie lagen da und man hätte sie einfach nehmen müssen und einfach was draus machen bis zum letzten Drive der Chiefs war die Möglichkeit da, das Spiel noch zu gewinnen. Wir haben nur mit einem Punkt Unterschied verloren. Also es ist auch nicht alles schwarz, aber es ist auch nicht so, dass wir jetzt gegen ein Top-Team da gespielt hätten. Nichts gegen die Lions, aber die sind noch ein bisschen davon entfernt. Die müssen noch ein bisschen gehen und dementsprechend kann nicht das unser Anspruch sein und dass du jetzt dann vielleicht dir eine blaue Nase abgeholt hast, im wahrsten Sinne des Wortes, das soll mir recht sein, wenn dann ab nächster Woche alle voll fokussiert sind, wenn Travis Kelce wieder zurückkommt, wenn diese Chris Jones-Thematik dann hoffentlich endlich mal ad acta gelegt wird und wir da eine Lösung für haben. Und dann, bin ich ehrlich, dann werden wir auch wieder ein anderes Chiefs-Team auf der Wiese erleben, so wie wir sie eben kennen und so wie wir sie am liebsten sehen.
Marius, weißt du, was eigentlich schön ist? Chris Jones hat, glaube ich, das teuerste Ticket im Arrowhead jemals bezahlt. knapp über eine Million musste er bezahlen, damit er dabei sein durfte auf der Tribüne.
Da ist der Fabi deutlich billiger weggekommen.
Ja. Das nehme ich auch an. Aber das ist eine andere Geschichte. Also Chris Jones, um das mal zu erklären, hat natürlich wieder, weil er ein Spiel nicht angetreten ist, weil er sich nicht gemeldet hat von den Chiefs, automatisch, und da können die Chiefs gar nichts machen, ein Spiel sozusagen seines Vertrags verloren. Er kriegt 20 Millionen dieses Jahr, eins von 20 Spielen weniger. Dann ist er jetzt schon, muss man ganz klar sagen, mit den drei Preseason-Games, daher kommt man auf 20 Spiele, ist er nur noch bei 16 Millionen. Und sag mal, der Cap-Hit sinkt und sinkt. Finde ich gar nicht so schlecht. Der wird leider nur durch normale Spiele sozusagen sinken und nicht durch Preseason-Games. Aber wir sind definitiv nicht mehr bei 28 Millionen. Und wenn er so weitermacht, wird das ganze Thema für ihn noch ungünstig. Eigentlich, und das muss man festhalten, kann Chris Jones monetär nur noch verlieren.
So ist es. Dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen. Man kann ja auch noch mal drüber sprechen, also ich muss ehrlich sagen, Fabi war ja auch in Kansas City, hat ja euch ein bisschen in den Insta-Stories mitgenommen, wenn ihr es gesehen habt. Ich fand es auch mega cool, dass anscheinend super viele andere Deutsche im Stadion waren, die jetzt ja leider nicht so ein tolles Spiel gesehen haben, aber dafür haben wir das Chiefs Kingdom Germany, glaube ich, sehr stark repräsentiert. Das hat mich sehr gefreut. Genauso wie diesen wirklich sehr schönen Badge zum Gedenken an enorme Hand, den die Chiefs auf dem Jersey getragen haben. Wirklich.
Kann man den eigentlich kaufen? Ich habe geguckt und bisher nichts gesehen.
Das wäre meine Frage auch gewesen, wenn das irgendjemand weiß. Ich habe es noch nicht gefunden tatsächlich, aber das fand ich echt eine schöne Sache, dass jetzt Norma und Lamar auf dem Jersey von den Chiefs wieder mit den Initialen vereint sind.
Ja, den anderen, der ist ja standardmäßig drauf von Lamar Hand, aber
korrekt.
Ich habe ihn nur gesehen und dachte, ach cool, also Trikot mit so einem Patch wäre ganz nett, NKH, aber ich habe bisher nichts gesehen, also ich versuche das nochmal nachzurecherchieren.
Das wäre gut, ja, ich hätte gerne so einen.
Klingt mega hübsch, also dieser Football mit den Outlines, ja, und dann
absolut.
Das drauf, wäre schon was Besonderes. Ich finde das schön, dass Clark Hunt das erzählt hat. My family and I are so proud to honor our mother's life and legacy this season. My mom loved football and she loved the Chiefs. Ich meine, immer noch eine der Personen, die bis zu ihrem Tod bei jedem Super Bowl vor Ort waren. Also das endet natürlich jetzt, aber das war schon sehr beeindruckend.
Ja, da kriege ich auch noch Gänsehaut, wenn man das so hört und auch diese ganze Banner-Zeremonie, die ja vorher stattgefunden hat. Also das war schon auch eines der schöneren Dinge, jetzt mal abgesehen vom Spiel. Natürlich auch diese riesige Tailgate-Party da, die es gab. Ich glaube, für alle, die da vor Ort waren, war das auf jeden Fall eine mega coole Sache. Und grundsätzlich Tailgating, da muss ich niemandem was erzählen, der schon mal vor Ort war, so wie du. Das ist einfach immer ein Erlebnis.
100%. Ich glaube, die Stimmung insgesamt ist da, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, war ehrlicherweise die biggest Tailgate-Show ever. Da kann man auch mal ganz ehrlich sagen, da gab es ein paar technische Probleme, wo ich dachte, hey, das ist einem Super Bowl-Champion eigentlich nicht würdig, aber da sieht man eben auch nicht alles kann klappen.
So ist es. Das hat leider ein bisschen den Spielverlauf vielleicht zum prognostiziert, ja. wenn man es hart ausdrücken möchte am Ende dieser Podcast-Episode.
Definitiv. Wir freuen uns auf Sonntag und werden da vor Ort sein. Es wird nächste Woche natürlich wieder eine Preview-Sendung geben, wo wir gucken müssen, wann wir die raus bringen, aber wir haben ja diese Woche ein bisschen mehr Zeit, weil das nächste Spiel, und das sollten wir auch genießen und zelebrieren, am Sonntag um 19 Uhr ist. Davon haben wir nicht so viele Spiele. Ich finde das immer sehr, sehr schön, da freue ich mich drauf.
Absolut. Also das ist einer, ich glaube, einer von wenigen Spielen dieses Jahr, wo wir wirklich mal 19 Uhr ran dürfen und ganz entspannt dann ja, danach ins Bettchen fallen. Oder wir gucken trotzdem auch noch die späten Spiele. Aber die sind dann deutlich weniger Adrenalin geladen, zumindest bei mir. Also für alle, die es interessiert, haben mich auch gestern ein paar gefragt in den Insta-DMs. Ich brauchte keinen Tee. Ich war nicht nervös oder nicht an dieser Grenze, sondern ich war ein bisschen sauer. Und da hilft Tee nicht so viel.
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin irgendwann im dritten Viertel mal ganz kurz eingenickt.
Aber ich habe vorgeschlafen, das ist...
Ich nicht. Ich habe so danach dann noch 3,5 Stunden, also ich muss dann noch ein Frühstücksei, da könnt ihr sozusagen, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich hätte das Spiel gerne chronologisch nochmal, ich habe mit Flo zusammen ein Frühstücksei auf dem Footballerei-Kanal über das Spiel gesprochen, wir sind einmal durchgegangen. Wir versuchen hier wirklich in die Analyse zu gehen, wenn ihr einfach nur wissen wollt, wie das Spiel gelaufen ist. Ich glaube, da gibt es ganz viele andere Wege, angefangen bei den Highlights auf YouTube. Oder wenn ihr den Game Pass habt, auch das ganze Spiel in 40 Minuten. Das müssen wir jetzt hier nicht machen. Für uns geht es immer ein bisschen mehr da reinzugehen. Was sehen wir, was war gut, was war schlecht? Wie sieht das insgesamt aus? Wenn ihr Fragen habt, gerade auch in Richtung Preview der Jaguars-Folge, schickt die uns gerne per Instagram. Oder aber, und das ist auch eine schöne Funktion, direkt bei Spotify könnt ihr auch kommentieren. Wir schalten das dann frei. Gab es da eigentlich noch Fragen, die wir mal beantworten müssen?
Also ich habe spontan keine mehr mitgebracht, aber das ist ein guter Aufruf von dir, Daniel, dass das für die nächste Folge gerne kloppt eure Fragen da rein, wenn ihr die habt. Ihr könnt die auch gerne per Insta-DM uns schicken. Wir versuchen die dann natürlich auch in diese Folge hier unterzubringen. Noch eine andere schöne Funktion bei Spotify ist, die Glocke grün zu machen, dann folgt ihr uns und verpasst keine Folge mehr. Genauso wie die Sterne-Funktion zu nutzen und wir freuen uns dann natürlich über die vollen 5, gar keine Frage. Oder ihr macht uns andersweitig glücklich und zwar mit persönlichen Worten in Form einer Rezension bei Apple. Das ist auch immer sehr schön zu lesen. Da freuen wir uns auch sehr drüber.
Lesen wir auch alle vor. Wenn ihr das macht, ab sofort lesen wir die definitiv alle vor. Macht das gerne.
Sehr, sehr richtig.
Gibt es sonst noch was? Ich glaube, wir sind soweit durch. Deshalb würde ich das Wort an dich übergeben.
Ja, wir hoffen, ihr konntet diese erste Niederlage in der neuen Saison als amtierender Super Bowl Champion mit dieser Therapiesitzung hier im Das King the Podcast verarbeiten. Ich danke dir, Daniel, Dr. Daniel Jensen, für deine Zeit und hoffe, du hast genauso bei der Vorbereitung auf diesen Podcast das Ganze verarbeiten können wie ich. So ging es mir nämlich. Also muss man vielleicht kurz am Ende noch erwähnen, durch diesen grandiosen Sieg der Basketball-Nationalmannschaft heute gegen die USA ist das Ganze über den Tag verteilt tatsächlich ein bisschen weniger schmerzhaft gewesen, was die Chiefs da fabriziert haben.
Ich verliere viel lieber das erste Spiel der Saison als das letzte. Ich glaube, das ist mir ganz wichtig.
So nämlich. Das letzte im Februar, das wäre deutlich schmerzhafter. Deswegen hakt das Ding ab. Wie gesagt, es gibt noch viel Football zu spielen. Nächste Woche ist schon wieder ein neues Spiel und bis dahin sieht die Welt ganz anders aus. Deswegen gute Zeit bis dahin. Vielleicht sehen wir uns am Sonntag in Frankfurt und alle anderen kann ich eine schöne Woche wünschen und natürlich Go Chiefs!